Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und wie immer am letzten Freitag des Monats sucht Reflexe im Gespräch mit einer Schweizer Persönlichkeit einen persönlichen Blick auf den vergangenen Kulturmonat. Heute hat Andrea Riemenschnitter im Studio Platz genommen. Andrea Riemenschnitter ist Professorin für moderne chinesische Sprach- und Literaturwissenschaft und sie ist Leiterin des universitären Forschungsschwerpunktes Asien und Europa an der Universität Zürich. Andrea Riemenschnitter ist jetzt Gast von Sascha Renner.
Andrea Riemenschnitter, herzlich willkommen bei uns als Monatsgast Kultur. Wie jeden letzten Freitag im Monat blicken wir auch heute auf die Kulturereignisse des Monats zurück, des Aprils. Uns interessiert, was Sie persönlich kulturell beschäftigt hat. Als Sinologin richtet sich Ihr Blick ja in Ihrer täglichen Lehr- und Forschungstätigkeit nach China. Und dort in China wurde am 3. April der berühmte Künstler und Aktivist Ai Weiwei verschleppt. War das etwas, das Sie diesen Monat beschäftigt hat?
Das hat uns natürlich sofort beschäftigt, zumal wir auch im Unterricht im Moment über die industriell sich selber platzierenden Künstler sprechen unter dem Aspekt der Kulturindustrie. Ai Weiwei war unser Top-Kandidat für die Lehre, weil er ja in der Schweiz demnächst mindestens 2 Ausstellungen haben wird. Das eine ist eine Fotoausstellung in Winterthur, das andere eine Landschaftsmalerei-Ausstellung in Luzern, die er kuratiert hat, zusammen mit Peter Fischer und Uli Sick. Wir haben uns deswegen Ai Weiwei als Brand, als Marke angeschaut und können das natürlich jetzt nicht mehr in der Weise tun, wie wir es vorher getan haben.
Sie sagen Ai Weiwei als Brand, als Marke. Was für eine Marke? Wer hat ein Interesse an dieser Marke?
Er hat das gemacht, was erfolgreiche Künstler jetzt weltweit machen. Er hat versucht, die verschiedenen Komponenten der Profilbildung dem Markt anzupassen. Und nicht in dem Sinne, das meine ich nicht in dem Sinne, dass er jetzt ein Wirtschaftsakteur ist, den nichts anderes als der finanzielle Erfolg interessiert, sondern ich meine es in dem Sinne, dass jemand, der unsichtbar ist als Künstler, so kritisch sein kann, wie er will, aber trotzdem keine Wirkung erzeugt. Das hat er sehr gut austariert, auch ein Stück weit natürlich für sich experimentell erschlossen, indem er beispielsweise sich mit Blogs eingelassen hat und da also einen Großteil seiner Zeit einfach auch jahrelang geopfert hat dafür, um solche Blogs zu gestalten.
Mhm. Gibt es da 2 ganz verschiedene Lektüren des Phänomens Ai Weiwei, nämlich die Lektüre des Westens und die innerchinesische? Und wie unterscheiden sich diese beiden Lektüreformen?
Es gab sicherlich eine Zeit lang, vor allen Dingen in den frühen 90er Jahren, würde ich sagen, 2 Lektüren der Kunst, für die Ai Weiwei auch kollektiv, Ai Weiwei auch kollektiv eingereiht wird, die sogenannte Politpop Art, wo die Künstler in China belächelt wurden, wo gesagt wurde, das interessiert ja niemanden in China, das ist ästhetisch völlig belanglos, reiner Plagiarisierung von westlichen Ideen. Jetzt inzwischen mit dem Erfolg, den er in den Blogs hat, mit den auch sehr schlauen Wortspielereien, die seine Blogfans in China anfangen. Also Ai Weiwei ist jetzt die Sprachordnung für Ai Weiwei. Und Ai Weiwei heißt die Zukunft lieben. Und das heißt nun, im Blog hast du heute schon die Zukunft geliebt. So ist es Ai Weiweis Name, der subversiv eingebracht wird im Blogdiskurs.
Ja, er wurde dadurch in China auch eine sehr prominente Figur. Vor allem nach dem Sichuan-Erdbeben, da hat er über den Blog Mitarbeiter rekrutiert, die Unterlassungen der chinesischen Regierung im Erdbebengebiet aufklären sollen. Denken Sie, dass Blogs ein Mittel der Demokratisierung in China sein können in Zukunft?
Ich glaube schon, dass Blogs ein Mittel sind, die Kommunikation zu erweitern. Ich würde aber sehr vorsichtig sein, das als Demokratisierungsphänomen anzuschauen. Und ich meine das deshalb, weil die reine Tatsache, dass man Informationen verbreiten kann oder auch nicht kann, zum Teil wird ja zensuriert, jedoch ist eine Demokratisierung noch nicht dadurch erreicht, dass bestimmte Dinge in Blogs gesagt werden können, sondern es muss auch die Zeit und die Freiheit bestehen, gründlich zu reflektieren. was politische Ziele sein können. Und es braucht vor allen Dingen Nachhaltigkeit bei politischen Zielen. Und gerade da ist der Cyberspace der ganz falsche Ort. Ich habe eine Nachwuchswissenschaftlerin bei uns im Haus, die über Umweltaktivisten in China forscht und dort Interviews geführt hat zu diesem Bereich und darüber berichtet, dass man ihr immer wieder gesagt hat, es ist möglich, Aktionen zu lancieren, je spektakulärer die Ereignisse rundherum sind, wie das Erdbeben von Fukushima, desto mehr Zulauf hat man. Aber der Zulauf verstreut sich auch genauso schnell wieder. Sobald also das sozusagen das Reizthema nicht mehr im Vordergrund steht.
Es gab ja nun zahlreiche Protestschreiben im Westen, viel Empörung gegen die Festnahme von Ai Weiwei. Denken Sie, das bewirkt in China irgendwas? Denkt man an Liu Xiaobo, den inhaftierten Friedensnobelpreisträger, dann müsste man den Eindruck erhalten, nein.
Also China ist ja gewöhnt an diese Aktionen, wie es seine eigenen Aktionen durchführt. So weiß es auch, wie man darauf im Ausland reagiert. Und hat auch gelernt, damit umzugehen. Und es ist, wenn es opportun ist, darauf zu warten, dass diese Welle der Empörung wieder versickert, dann wird man das aussitzen. Wenn es aber in irgendeiner Weise zu Nachteilen führt im Entwicklungsprogramm, im Modernisierungsprogramm Chinas, dann wird man Mittel und Wege finden und hat auch schon Mittel und Wege gefunden, um auszuhandeln zwischen den eigenen innenpolitischen Interessen und dem, was man außenpolitisch tun kann, um dieser Empörung den Wind aus den Segeln zu nehmen. Man lässt wieder mal jemanden frei, man lanciert wieder einmal eine Ausstellung wie die Kunst der Aufklärung oder man veranstaltet die Expo 2010. Es gibt verschiedene Mittel und Wege, um das zu kanalisieren.
Sie erwähnten die Ausstellung Kunst der Aufklärung, ein weiteres wichtiges Kulturereignis in diesem Monat. Die Ausstellung wurde am 2. April eröffnet von Guido Westerwelle, dem Bundesaußenminister, bekannterweise einen Tag bevor Ai Weiwei verschleppt wurde. Was halten denn Sie davon, Andrea Riemenschneider, dass Deutschland diese Ausstellung zeigt, ausgerechnet am Platz des Himmlischen Friedens, wo 1989 die Demokratiebewegung gewaltsam ein Ende fand und noch dazu zu einem Zeitpunkt, wo die Unterdrückung in China erneut zunimmt?
Ob man wirklich sagen muss, dass die Unterdrückung in China jetzt zunimmt oder ob man das als eine Phase einfach in einem längeren Prozess des Austarierens von gesellschaftlichen Destabilisierungs- und Stabilisierungsphänomenen, ob man sich da befindet, das müssen wir mal schauen. Also da wäre ich mir nicht so sicher. Aber dass man sich fragt, wie diese Kunst der Aufklärung nach China kommt und was damit erreicht werden soll, finde ich sehr legitim. Und ich fand es auch interessant, dass es zusammengefallen ist dann und dass auch sofort die Verbindung gezogen wurde zur Verhaftung Ai Weiweis mit der Eröffnung dieser Ausstellung und wie man damit umgeht, dass man sich gefragt hat, wie man damit jetzt umgehen soll, finde ich sehr wichtig auch, dass man sich zunächst mal die Frage stellt, was wollten wir mit dieser Ausstellung? Wird das durch diesen Prozess in Frage gestellt, was wir wollten? Wie sollen wir reagieren? Die Antwort hat ja dann gelautet, ja, es ist zwar sehr, sehr misslich, dass Ai Weiwei hier eine Figur jetzt darstellt, die das Projekt in Frage stellen könnte, in dem er eben verhaftet worden ist.
Ja, es gab Stimmen in Deutschland, die den sofortigen Abbruch der Ausstellung verlangten, die Einstellung des kulturellen Dialogs zwischen Deutschland und China.
Ich denke, im Gegenteil, also Martin Roth, der Dresdner Kurator, hat sich dezidiert dafür ausgesprochen, dass die Ausstellung weiter betrieben wird. Der Ort ist ein wichtiger, symbolträchtiger Ort. Dieses riesengroße Nationalmuseum am Tiananmenplatz ist vielleicht nicht ganz glücklich gewählt. Tatsache ist, dass so wie die Ausstellung uns jetzt präsentiert wurde, ich habe sie leider noch nicht gesehen, ich werde das hoffentlich ganz bald nachholen können, sie eine rein europäische Angelegenheit ist. Meine Frage, die ich mir dazu stelle, ist, wird eigentlich, in welcher Weise wird Bezug genommen auf die verschiedenen Phasen der Aufklärungsrezeption in China? Es gab in den 1920er, 30er Jahren eine sehr lebhafte Rezeption der europäischen Aufklärung in China. Es gab noch eine weitere ganz intensive Phase der Rezeption der europäischen Aufklärung, die in den 80er Jahren stattgefunden hat. Und ich frage mich jetzt einfach, einerseits wird da in irgendeiner Weise ein Dialog möglich sein? Haben die deutschen Kuratoren die chinesischen Aufklärungen zur Kenntnis genommen und wie haben sie sich darauf eingelassen mit ihrem eigenen Produkt? Und die andere Frage, die ich mir stelle, ist, welches ist eigentlich die Kunst der chinesischen Aufklärungen? Wird da auch etwas gezeigt? Ich selber kenne auch die Literatur der chinesischen Aufklärung, ich kenne die Debatten der chinesischen Aufklärungsphasen, kenne Filme aus den 80er Jahren, die sich damit auseinandersetzen. Eine dezidiert aufklärerische chinesische Kunst wüsste ich nicht zu benennen. Das würde mich selber interessieren, das würde ich gerne dort finden und frage mich halt, ob das diskutiert worden ist.
Die abendländische Aufklärung baut ja stark auf der zentralen Rolle des Individuums. Im heutigen China ist der Konfuzianismus am Wiedererstarken. Der Konfuzianismus, der Kommunismus, diese beiden Gesellschaftsmodelle stellen die Gemeinschaft vor das Individuum. Wo ist da der Raum für Gemeinsames? Sind das unversöhnliche Positionen?
Das zentrale Argument der Aufklärung scheint mir für Chinesen nicht so sehr in der Betonung des Individuums zu liegen, sondern eher in der Betonung des Werteuniversalismus. Und einen Werteuniversalismus, den die Aufklärung gesetzt hatte, mit sehr stark christlichen Fundierungen, den kann man nun, indem man einen anderen Wertekanon aufstellt in China, der sich aus dem Konfuzianismus und womöglich auch noch mit Elementen aus Daoismus und Buddhismus nährt, in der Weise auch, oder man versucht es zumindest korrigieren, dass man sagt, vielleicht ist dieser westliche Universalismus gar nicht so universell, wie man denkt, sondern es muss noch ein Aushandlungsprozess stattfinden mit anderen Werten, die eine andere Fundierung haben.
Die kulturelle Ressource jedenfalls, das ist der Konfuzianismus, der ja verteufelt wurde unter Mao Zedong und der nun eine Wiederauferstehung feiert.
Ja, das ist ein ganz interessantes Phänomen, denn gerade die chinesische Aufklärung ist unglaublich über den Konfuzianismus hergefallen, hat also als erstes sich vorgenommen, den Konfuziusladen zu demontieren und restlos zu eliminieren aus der chinesischen Moderne. Und jetzt plötzlich kommt man mit einer Erklärung, die lautet, der Max Weber hatte Unrecht, der den Konfuzianismus verantwortlich gemacht hat für die Stagnation der chinesischen Wirtschaft. Die Aufklärung, die chinesische Aufklärung hatte Unrecht, dass sie den Konfuzianismus abschaffen wollte. Nein, der Konfuzianismus ist genau die Konfiguration, die uns am allerbesten in die globale Moderne führen kann. In China gab es nie vor der jetzigen Zeit die Vorstellung, dass Menschen, die Handel treiben, soziales Prestige haben dürfen. Und das ist völlige Umwertung stattgefunden der Werte. Von daher ist das Etikett des Konfuzianismus auch in irgendeiner Weise nicht mehr ganz das, was es mal war.
Quasi ein ideologisches Fitnessprogramm, um China bereit zu machen für den Kapitalismus des 21. Jahrhunderts.
Es gibt sicher so ein Fitnessprogramm. Es gibt auch individuelle Akteure, die auf dieser Welle reiten können. Das Fitnessprogramm ist vielleicht gut charakterisiert durch die seit 2004 lancierte globale Kampagne, Charmoffensive, muss man sagen, der chinesischen Regierung, mit der sie Konfuzius-Institute in der ganzen Welt gründet. Ziel ist, die Verbreitung der chinesischen Sprache und Kultur weltweit zu unterstützen und auf diese Art und Weise die globale Präsenz auch kulturell zu stärken. Es ist jetzt sehr offensichtlich geworden in unserer Phase der Globalisierung, dass wir keine Lingua Franca Englisch mehr haben werden auf diesem Globus, sondern bereits im Internet ist Chinesisch die Weltsprache Nummer 1, meiner Meinung nach. von daher denke ich, es ist eine ganz wichtige Botschaft, die ausgeht von diesen Konfuzius-Instituten, nämlich an nicht-chinesische, nicht-asiatische Gemeinschaften, sich Kompetenzen anzueignen im Umgang mit dieser Kultur, die aus meiner Sicht sehr bald die Richtung bestimmen wird im Globalisierungsprozess.
Sind wir dabei, das zu verschlafen im Westen? Sind wir immer noch in einer Position, in der wir verkennen, welche Gewichtsverlagerungen global im Moment stattfinden?
Wir sind langsam geworden, dabei, uns einzustellen auf Veränderungen. Wir haben ein sehr stark bewahrendes Element in unserer Kultur, uns in die Moderne retten können. Wir haben uns das auch leisten können. Asiatische Gesellschaften können sich das nicht in der Weise leisten, ihre Kultur zu bewahren, zu schützen, auch zu verteidigen gegenüber bestimmten Phänomenen, die der Kapitalismus ins Land bringt. Von daher könnte man schon ein bisschen warnen und dafür plädieren, dass mehr Offenheit und mehr Experimentierfreudigkeit auch beispielsweise an Schweizer Mittelschulen kommen würde, wo es bis heute noch nicht möglich ist, Chinesisch als Maturfach zu lernen.
Sind unsere Universitäten denn gerüstet für die Begegnung mit China? Wie ist das auf universitärer Ebene?
Lehrstuhlmäßig gesehen haben wir in der Schweiz derzeit 3 Lehrstühle für Sinologie. Es wird aber an einigen anderen Orten Chinesisch oder Chinesisches gelehrt. Es wächst allmählich das Interesse und auch die Bereitschaft, solche Dinge zu unterstützen. Es ist aber aus meiner Sicht natürlich noch gar nicht adäquat, um Asienforschung so zu betreiben, wie Europaforschung beispielsweise an schweizerischen Universitäten betrieben wird.
Andrea Riemenschneider, ein weiterer Punkt in Ihrer Kulturagenda im April war eine Präsentation Ihres neuen Buches an der Universität Zürich. Dieses Buch, es liegt vor mir, ist ein staatliches Werk. Es heißt Karneval der Götter, Mythologie, Moderne und Nation in Chinas 20. Jahrhundert. Sie haben sich die letzten 10 Jahre damit beschäftigt. Um was geht es in diesem Buch?
Also mal ganz allgemein fand ich interessant das Phänomen, dass nach der Abkehr von der maoistischen Leiterzählung in China nun plötzlich eine ganz starke Orientierung stattgefunden hat auf alte, überlieferte Geschichten, Anschlussnahmen an die Antike, ans Archaische, an das Nichtmoderne. Mich hat interessiert, wie dieses Nichtmoderne jetzt in ein kulturelles Imaginär einer chinesischen Moderne hinein integriert wird. Ich habe mir deshalb verschiedene Narrative angeschaut und versucht zu verfolgen, wie sie sich verändern. Das Interessante an Mythen ist ja, dass sie gerade in Phasen, wo sich sehr viel sehr schnell ändert, das Bedürfnis nach Beständigkeit erfüllen können. Das heißt, dann möchte man das Vertraute wieder hören. Wenn sich alles andere in meinem Umfeld ändert, dann freue ich mich, wenn ich eine Geschichte höre, die ich schon kenne. Diese beiden Dinge haben offenbar dazu geführt, dass sich in der gesamten chinesischen Moderne, die sehr viele sehr krisenhafte und sehr extreme Umkehren erlebt hat, die gleichen Mythen eigentlich haben halten können. Ein Beispiel für so einen Mythos, der unsterblich ist in der chinesischen Moderne, ist die einzige Kaiserin der chinesischen Geschichte. Wu Zetian heißt sie. Sie hat sich hochgedient. Sie war zunächst Konkubine und hat von dort aus dann ihre Söhne zunächst mal bei den Regierungsgeschäften unterstützt und sich dann eine eigene Dynastie sogar zugelegt. 690 bis 705 hat sie in die Tang-Dynastie, die vorher und nachher galt, unterbrochen mit ihrer Zhou-Dynastie, hat dort ein sehr grausames Regime geführt, war sehr, sehr machtorientiert und hat konfuzianische Historiker aller Generationen nach 705 Schauder des Grauens über den Rücken laufen lassen. Sie war die femme fatale par excellence. Sie war das große Warnschild. Man darf einer Frau niemals Macht in die Hände geben. Interessanterweise hat sich dann Mao Zedong genau diese Wu Zetian wieder ausgegraben, hat sie zur Revolutionärin gemacht, hat gesagt, das war die erste Feministin. Sie hat sich also mit allen Widrigkeiten des sehr misogynen, traditionellen China so angelegt, dass sie gewonnen hat. Sie hat ihre Dynastie etabliert und sie ist also sozusagen mein großes Vorbild.
Also zwei ganz unterschiedliche Lesarten desselben Mythos. Welche Lesart dominiert denn heutzutage? Ist das die Maßregelung der Frau, die sie ermahnt, die patriarchale Ordnung zu respektieren?
Nein, wir haben jetzt natürlich ein drittes Narrativ. Also diese beiden funktionieren alle beide nicht in der jetzigen Moderne. Wu Zetian ist jetzt ein bisschen domestiziert, aber nicht allzu sehr. Sie ist jetzt das Vorbild der Self-Made Woman. Also jede Frau, die es schafft, sich im Business zu viel Geld zu kommen, sich mit Macht, aus eigener Kraft mit Macht auszustatten, schaut sich mit Begeisterung die vielen TV-Serien, Spielfilme an, in denen Wu Zetian als genau so etwas eine Aufsteigerin und eine Frau mit großer Intelligenz und großer Schönheit, die alle ihre Ressourcen zu nutzen versteht, dargestellt wird.
Die Mythologie ist auch der Boden eines Films, den Sie gesehen haben, der in unseren Kinos im April läuft, nämlich Uncle Ban Mi des thailändischen Regisseurs und Künstlers Apichat Pong Verasethakul. Das ist der Film, der in Cannes 2010 die Goldene Palme gewonnen hat. Hat der Ihnen gefallen?
Es gab verschiedene Dinge, die mich sehr stark fasziniert haben. Unter anderem deswegen, weil ich mich halt für Geisternarrative in Asien ohnehin interessiere, weil es auch ein Teil meiner Forschung ist, dass ich analysiere, wie diese Überbleibsel aus vormodernen Narrativen nun in der Moderne sich zu Chiffren verdichten des Nichtmodernen. Das ist ganz klar ein ganz wichtiges Anliegen dieses Films, der dezidiert zeigt, dass Sterben und der Umgang mit dem Tod ein Geschäft ist, das die Moderne nichts angeht. Es ist tatsächlich ein Geschäft, das man mit buddhistischen und irgendwelchen schamanistischen Vorstellungen, Kulturtechniken, die überliefert sind, sehr viel besser offenbar bewältigen kann.
Ich führe kurz aus, die Handlung Uncle Ban Mi zieht sich ja zurück nach Nordthailand, um zu sterben, und er sitzt dann da auf der Veranda des Hauses zusammen mit seiner Tante und einem jungen Verwandten, und plötzlich setzen sich zu ihnen Geister an den Tisch. Das ist die vor 19 Jahren verstorbene Frau des Hauptdarstellers, und es ist ein verschollener Sohn, der da in Gestalt eines Affengeistes mit leuchtend roten Augen erscheint und sich dazusetzt.
Es ist völlig klar, dass dieser leuchtend rotäugige Geist, der sich dazusetzt, keinen Horroreffekt erzielt. Es ist auch völlig klar, dass dieses Narrativ in Uncle Ban Mi nicht eine Geschichte erzählt, in der es um Opfer oder Vergeltung geht, obwohl Uncle Ban Mi selbst ja einmal erwähnt, dass er als Soldat sehr viele Kommunisten getötet hat. Also die Geschichte und Trauma spielt in den Film hinein, aber nicht als ein prominentes Narrativ wie in ganz vielen anderen Geistererzählungen. Das finde ich so interessant, wie sich der Regisseur in diesem Film eigentlich gegen alle Stereotypen absichert geradezu, die wir von anderen Geisterfilmen aus dem asiatischen Raum kennen. Es geht bei ihm also nicht um Vergeltung, ich habe es schon gesagt, nicht um Rache und nicht um Trauma, sondern es geht um eine Figur, eine andere Figur, die aus dem Buddhismus stammt, nämlich die Figur des Anhaftens. Also es geht um Dinge, an denen man emotional klebt, von denen man sich nicht lösen mag, von denen man sich aber lösen muss, wenn man stirbt, ein Stück weit. Und wenn man es nicht genügend tut, dann landet man offenbar in dieser Zwischenwelt. Und das wird uns jetzt vorgeführt in dem Film mit einigen ganz interessanten Bildern, nämlich dem Bild des allzu freiheitsliebenden Büffels, der wieder eingefangen wird. Man sieht eine Prinzessin, deren Sehnsucht nach Erotik offenbar zu stark war. Man sieht aus der Perspektive des Buddhismus und des Sterbens nun betrachtet. Man sieht einen Mönch, der ein bisschen zu sehr moderne Technologie, Handys insbesondere, also Mobiltelefone und Duschen liebt. Das Anhaften der Ehefrau ist ihre Liebe, die eben nicht erloschen ist mit ihrem Tod zum Mann. Dass wir nicht staunen, wenn diese Geister plötzlich mit am Tisch sitzen und auch ganz zupacken, ganz materiell zupacken können. Also die Ehefrau macht ja auch die Kanülen auf und zu, die für die Nierenreinigung des Onkels dann angelegt worden sind. Man umarmt sich, man hat also durchaus Körperkontakt mit diesen Geistern. Das könnte uns vielleicht noch ein bisschen mehr verwirren. Aber das geht zurück auf die Vorstellung im Buddhismus, dass das Leben ohnehin eine Illusion ist. Von daher sind Geister nicht mehr Illusion als das Lebende an sich und so. Die Moderne kommt da rein als etwas, was da ist, aber keinen großen Stellenwert besitzt. Und das ist vielleicht viel subversiver, als jetzt ein gesellschaftskritisches Narrativ zu entwickeln.
Wenn ich das nun alles Revue passieren lasse, über das wir gesprochen haben, über den Konfuzianismus, über die buddhistische Mythologie, so habe ich den Eindruck, dass sich in Asien vieles dreht um die Suche nach Antworten gegenüber der westlichen Moderne, die als unbefriedigend oder als imperialistisch empfunden wird.
Also die westliche Moderne, das muss man schon sagen, da haben Sie einerseits recht, ist ja aus dem Kolonialismus hervorgegangen und von daher nicht so attraktiv für diejenigen Gemeinschaften, die unter dem imperialistischen oder kolonialen Einfluss der westlichen Modernisierungsprozesse gestanden haben. Von daher haben Sie recht, es ist sicherlich kulturell eine Suche nach Alternativen, aber auf der anderen Seite muss man es auch, denke ich, ganz realistisch sehen. Die Modernisierung als materieller Prozess hinterlässt ganz andere Spuren in den weniger reichen Gebieten des Globus als bei uns. Und man hat dort ein viel stärkeres Bewusstsein der Schäden, die die Modernisierung angerichtet hat, insbesondere auch was die Umwelt angeht. Und es gibt jetzt in Asien ein sehr interessantes Phänomen, dass sich kulturelle Akteure zunehmend hinorientieren auf ökologische Narrative, auf Umweltgeschichten, die sie erzählen, auf die Suche, die sich auch auf die Suche machen nach Möglichkeiten dieser gesamten globalen Modernisierung eine andere Ausrichtung zu geben, die sie verträglicher macht mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen.
Andrea Riemenschnitter, unsere Zeit ist beinahe am Ende. Ich habe einen Blick in Ihre Publikationsliste geworfen. Sie beschäftigen sich mit einer großen Vielfalt an Themen. Einige haben wir angesprochen, den Mythos, den Film. Sie beschäftigen sich mit Theater, mit Musik, mit der Oper, mit Popphänomenen, mit Körpersprache. Sogar zum Essen habe ich einen Artikel gefunden. Liegt darin die Freude an Ihrer Aufgabe, an dieser Weite des Kulturbegriffs und des Themenfelds?
Es ist ja, also wenn man die Kultur Chinas, die moderne Kultur Chinas studiert oder erforscht, dann stellt man ja fest, dass man niemals ein Phänomen isolieren kann und dann etwas Maßgebliches herausfindet. Also wie bei uns auch, hängt alles mit allem zusammen. Und wenn Sie einen Roman lesen, ohne die traditionellen Theaterkonventionen zu kennen, ohne die Musik und körpersprachliche und andere Phänomene, genauer in den Blick genommen zu haben, dann kommen sie nicht sehr weit. Das kommt mir sehr entgegen, weil ich mich grundsätzlich dafür interessiere, wohin die Moderne geht, da ich der Meinung bin, dass das sehr stark, dass derzeit sehr stark, dass die Moderne davon bestimmt wird, was in Asien passiert, versuche ich dort mich möglichst kundig zu machen und dann auch das Wissen weiterzugeben.
Andrea Riemenschnitter, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.